Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Also ich würde sagen, im ganzen Jahr komme ich hier in Norddeutschland, nur in Norddeutschland, auf 60 bis 80 Surftage. Ein, zwei, manchmal dreimal die Woche, das kommt natürlich, verteilt sich ein bisschen. Wie gesagt, der August ist oft sehr, sehr flat, da wird das nichts. Also einmal die Woche ist auf jeden Fall drin, zweimal die Woche. Und wenn du, manchmal hast du auch drei Tage in Folge, ne? Und dann hast du wieder eine Woche nichts. Aber und zwischen 60 und 80 Surftage, wenn du zeitlich flexibel bist, ist absolut realistisch. Ich kenne auch Leute, die kommen über 100, aber die wohnen dann halt auch zwei Minuten vom Spot weg. Moin Jungs.
Grüß Göttle. Also heute, Heiko, haben wir dich nochmal zu Besuch zum Thema Ostsee. Fabi, der surft ja eigentlich erst seit Corona irgendwo. Seitdem ist er erst surferisch aktiv, ne? Von daher erstmal ein großes Respekt an den Jungen und lieber Hörer, lieber Hörerin, wenn du den Bengel mal kennenlernst, dann weißt du auch, wie es möglich ist, dass der sich so schnell in so ein Thema reinnördet und so viel Ahnung davon entwickelt. Ein ganz ernst gemeintes liebes Feedback an dich, Fabi, in diesem Moment.
Aber, ich werde gerade ganz rot.
Aber ja, so lange bist du tatsächlich noch gar nicht in dem Game drin. Und jetzt erstmal Frage an dich, Heiko. Wir haben bei unserem Treffen an der Ostsee damals nur so kurz gesprochen. Seit wann bist du eigentlich schon am Surfen? Und gleich mal so die, erstmal die Frage, seit wann surfst du eigentlich?
Ich würde sagen, ganz genau, so mit Anfang 20 habe ich angefangen, wo man dann irgendwie die Mobilität entdeckt hat. Und obwohl ich in Schleswig-Holstein wohne, tatsächlich erst mit 20. Bisschen Vorerfahrung mit Wassersportberührung hat man in Schleswig-Holstein zwangsläufig. Ja. Aber ja, also richtig Wellenreiten mit Anfang 20, ja.
Damit provozierst du jetzt die direkte Frage, wie alt bist du?
Also ich bin jetzt 40.
Okay, also ja. 20, ja. Gut, dann sind wir ja ziemlich 40, genau ein Alter.
40, ich bin 40.
Kannst du dich noch an deine allererste Welle erinnern?
Jein. Also mein Bruder konnte sich tatsächlich an meine allererste Welle erinnern, der mit Surfen nichts an dem Hut hat. Und das war tatsächlich im Frühling 1994 Mas Palomas auf Gran Canaria. Das ist jetzt länger als 20 Jahre her, aber das war tatsächlich mit einem Bodyboard. Wir haben da am Faro, am Strand, habe ich da den Wellenreitern zugeguckt, die da damals am Start waren. Und ich habe meine Eltern so lange genervt und die sagten, ne, ist viel zu gefährlich, gehst du jetzt Wasser mit den Unterströmungen, da bist du sofort in Afrika, das saugt dich raus und du ertrinkst. Das ist lebensgefährlich. Und ich habe die so lange genervt, bis ich ein Bodyboard von denen bekommen habe. Und dann, das waren, in meiner Erinnerung, waren das natürlich Double Overhead Barrels. Wahrscheinlich, ich war 10 Jahre alt, ne? Das war wahrscheinlich kniehoch und aber mein Bruder sagte, ich hatte das Größte, so sehr hat er mich noch nie lächeln gesehen, wie nach diesem Urlaub oder während dieses Urlaubs mit den Wellen auf Gran Canaria.
Ja, sehr cool. Sehr klassisch irgendwo, ne? mit dem Stoke zu anfangen. Mit dem Bodyboard haben bestimmt auch einige angefangen. Gran Canaria ist auch nicht unbedingt so, was so sehr viele als Einstiegsspot haben, allerdings muss man sagen, ne? Aber feine Sache.
Nee, absolut gesegnet, dass meine Eltern da Bock hatten, Urlaub zu machen im All-Inclusive-Bunker, glaube ich.
Gut genutzt auf jeden Fall, würde ich sagen.
So nobel war es wahrscheinlich nie wieder surfen seitdem.
Nein.
Das lässt auf jeden Fall auch darauf schließen, dass du da schon eine sehr lange Historie hast. Und da ist ja meine nächste Frage dann an dich auch. Du bist ja genau der Richtige. Und zwar interessiert mich echt voll, was so die Historie Surfen an der Ostsee so hergibt. Ich habe mit 18 meinen ersten Surfkurs gemacht, also so ungefähr 8 Jahre später als du dann, sage ich mal, so ganz grob, 6 Jahre glaube ich, bin 42, von daher dann ja so ungefähr. Aber ich habe meine surferische Jugend damit verbracht, zu glauben, dass man an der Ostsee garantiert nicht surfen kann und dass man, wenn überhaupt, nach Süd muss oder so und ansonsten halt irgendwo an den Ozean muss.
Ja, genau. Das ist das, womit man hier auch, ich sag mal, in den 90ern bis Anfang der 2000er groß geworden ist. Und man wird heute immer noch gefragt, wenn man mit einem Brett am Strand lang geht, hier kann man surfen, das wusste ich gar nicht. So, das ist eigentlich auch gut, weil sonst wären die Spots wahrscheinlich noch voller. Aber ja, also für den normal groß werdenden Schleswig-Holsteiner würde ich sagen, also ich beschränke mich nicht nur auf die Ostsee, muss ich dazu sagen, ich surfe mehr in der Nordsee als in der Ostsee, aber da ich ziemlich zentral, ich fahre eine knappe Stunde zur Ostsee und jedenfalls zu dem Spot, wo wir waren und 40 Minuten an die Nordsee und die Nordsee läuft halt öfter als die Ostsee, muss man auch sagen. Man wird halt damit groß, dass man im Sommer mit seiner Familie nach Eckernförde an den Strand fährt, bei bestem Wetter. Da kommt keine Welle an. Überraschung, Überraschung. Ja. Weil bei Schiedwetter fährt kein Mensch an den Strand. Das ist nun mal so. Also jedenfalls nicht mit kleinen Kindern, die irgendwie baden wollen. So, weißt du selber als Vater wahrscheinlich, das ist nicht schön, wenn die Kinder sich langweilen am Strand oder dann mit dem Sand spielen können oder baden können oder.
Stimmt,
oder. Daher war das für mich lange, lange Zeit, es gab hier keine Wellen. Und es wurde dann auch immer gesagt von Leuten, nein, hier kann man gar nicht surfen. So, und das ist Teil der Wahrheit, wie es hier kommuniziert wird oder wurde damals. Mhm. Ja.
Hast du trotzdem einen Überblick, wann Leute dann irgendwann surfen waren? Vielleicht, auch an der Nordsee, glaube ich, ist es ja so an der normalen Küste jetzt nicht so allgegenwärtig gewesen, wie es heutzutage ist, ne?
Das ist so. Also ich weiß von Leuten, die mit im Wasser sind, die auch nochmal 10 Jahre älter sind als ich, die waren an der Nordsee schon in den 90ern, Ende 80er, waren die schon Wellenreiten. Ne? Und so wird es auch an der Ostsee gewesen sein. Mhm. Weil da, wo Wasser ist, und also ich meine, Rügen ist jetzt nicht der geheimste Spot. Zum Beispiel, also dass da an gewissen Seebrücken, Wellenbrechen, das ist jemanden, der auf Rügen wohnt, jetzt nicht so ein Geheimnis. Und die werden da damals auch schon surfen gegangen sein. Wenn man sich mal anguckt, seit wann es dort überall Surfshops gibt, steht ja in der Regel immer unter, seit wann dieser Surfshop Bestandteil der dortigen Surf-Community ist.
Ja.
Ja, also das gab es schon immer. Seitdem es da Wellen gibt und die Leute und die ersten verrückten Rettungsschwimmer sich Bretter aus Frankreich mitgebracht haben, hier hoch in den Norden, wird hier gesurft. Da. Und das wird so 80er Jahre gewesen sein.
Mhm, ja.
Ja, genau. Und Anfang der 2000er war es so, man war da oft noch alleine. Da hat man vereinzelt mal surfende Menschen gesehen. Und dann wurde es stetig mehr und mehr.
Ja, ich hatte tatsächlich sogar auch mal ab und zu noch so alleinige Sessions an der Nordsee und Ostsee, aber tatsächlich, ja, es ist mittlerweile halt fucking crowded, ja. Es ist super voll dort.
Ja, ich habe den großen Vorteil, ich arbeite nicht montags bis freitags 9-to-5, sondern bin im Schichtdienst und daher kann ich auch zu Zeiten surfen gehen, wo die meisten Leute ihrer Arbeit nachgehen müssen. Das ist ein sehr, sehr großer Luxus auf jeden Fall.
Ja, trifft man dann, also wie es zum Beispiel in Frankreich, ja, da triffst du ja zu jeder Uhrzeit jemanden an. Also wenn du denkst, du bist allein, bist du nie allein. Ist es an der Ostsee oder Nordsee dann auch manchmal so, dass wenn jetzt, keine Ahnung, 8 Uhr morgens zufällig gerade on ist, an einem Mittwoch, dass da dann schon 10 Leute teilweise im Wasser sein können?
Also 10 selten. Also wenn es am Wochenende ist, definitiv, aber in der Woche, da hast du dann im Prinzip den, der sich an dem Tag, weil es on ist, Homeoffice mäßig angemeldet hat, spontan oder krank gemeldet hat oder ich weiß nicht, oder der Freiberufler, der seine Termine weggeschoben hat. Klar, du hast immer Leute, die man trifft, sind auch in der Regel immer dieselben Gesichter, die man wieder trifft, aber dass du jetzt auf dem Montagmorgen um 8 da 10 Leute im Wasser hast, das ist die absolute Ausnahme, wenn es nicht die Ferien sind und jetzt so eine ganze Crew sich irgendwie urlaubsmäßig abgestimmt hat.
Mhm. Fand ich auch spannend, als wir jetzt da an unserem Spot waren, wie die ganze Zeit, ganze drei Tage lang über eigentlich immer mal wieder irgendwo Leute kamen und gingen. Ne? Und es waren auch immer Leute im Wasser. Genau. Aber na, es war immer angenehm auf jeden Fall. Ne? Und das bei ja wirklich guten Bedingungen, muss man ja sagen. Ne?
Genau, was ich weiß gar nicht, am Samstag war, glaube ich, der beste Tag. Was hattet ihr da, Leute im Wasser? Was waren da auf eurer Seite?
Boah, 20 könnte Leute teilweise in Richtung 50 gegangen sein.
Ah, siehst du, ja. Mhm. Dann kannst du dasselbe nochmal auf der anderen Seite ungefähr, da kannst du von ausgehen, dass auf der anderen Seite ungefähr genauso viele waren.
Mhm. Ja, ich muss sagen, ich hatte ja an dem Spot, ich hätte niemals gedacht, dass an der Ostsee mal so crowded ist, dass ich sage, ich gehe raus.
Und Geheimnis an der Nordsee ist es im Sommer schlimmer. Also,
glaube ich, ja.
Wochenende, Ferienzeit und die kommen dann da tatsächlich aus ganz Deutschland hin. Ist halt ein beliebter Ferienort, ne?
Ja, und wenn dann Wellen sind, dann kommen sie alle, ne? Wahrscheinlich, weil sie alle darauf warten.
Ja, ey, und ohne Witz, also auch aus Köln kommen da Leute für einen Zweitagestrip hin, um.
Ey, ich war für einen Tag schon dort, also. Und ich komme von Augsburg. Also.
Ja. Du bist aber auch hochgradig irre, ne?
Ja, spannend auf jeden Fall, wie das vorangegangen ist da mit dem Surfsport im Norden Deutschlands, ne? Da ja wahrscheinlich auch in Holland und Dänemark ist ja auch alles mehr geworden, auf jeden Fall, ne? Ganz klar.
Aha. Ja, also die bekannten Spots in Dänemark sind natürlich auch knackevoll, ne? Also wenn's gut läuft, also und da kann ich die Dänen auch verstehen, dass die das auch nicht nur abfeiern und dass sie auch einige Webcams abgeschaltet haben, weil sie einfach nicht mehr wollen, dass die Leute sehen, was da eigentlich wann wie los ist.
Sind fast alle abgeschaltet, oder? Ich kenne kaum noch eine. Es gibt noch
zwei an den bekanntesten Spots sind zwei noch an.
Ja, ich weiß, wer du meinst, aber die, ja. Ja, aber ja. Zum Thema Holland, ey, fuck, ich war letztes Jahr ich glaube, ich war dreimal in Holland letztes Jahr, zu komplett verschiedenen Jahreszeiten und es war immer rappelvoll. Ist es ein Mittwoch, ist es ein Donnerstag, ist es Wochenende, scheißegal. Ja. Es ist voll, also man braucht hier oben Scheveningen, braucht man echt keinen Hehl machen, den Spot, den findet man sofort, den kann man hier auch droppen. Und Scheveningen ist voll vom Pier bis zum Riesenrad, siehst du einfach nur Köpfe, so bam, 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 bam. Ja.
Aber das ist auch dem geschuldet, weil das Material einfach super geworden ist. Also auch im Winter, wenn ich überlege, 10 Jahre zurück mit meinem 5mm Billabong Backzip und dann ohne Haube und die hat man sich dann noch untergepopelt, die ist sowieso immer aus dem Kragen raus. Da bist du nach 5mm irgendwie Schüchen an und 3mm Handschuhe, da warst du nach einer Stunde, warst du so ein Eisklotz, das kannst du vergessen. Und heute habe ich 7mm Schuhe an, 6mm Neo mit Haube dran, 5mm Handschuhe. So, da bin ich 4 Stunden im Wasser und dann ist immer noch nicht kalt. Das ist halt ein ganz, ganz großer Luxus, den wir haben aufgrund der Entwicklung der guten Materialien.
Ja, stimmt. Das ist so ein Faktor, wo ich nachbessern muss, denn ich war nach einer halben Stunde echt durchgefroren.
Ja, geht gar nicht. Das muss ja nicht sein. Aber, das muss nicht sein.
Nee, da gibt es wirklich mittlerweile das Zeug für, ja. Ja. Spannend auf jeden Fall. Also, das ist nicht von Hand zu weisen, dass es wesentlich mehr geworden ist. Ja. Jetzt hatten wir ja in der letzten Folge so ein bisschen das Thema Forecasts schon mal durchgesprochen. Ja. Und da wollten wir dich jetzt auch einmal fragen, wie es in einer Ostsee soweit aussieht. Vielleicht als Einstieg, hast du auch so irgendwo besonders große Forecast-Erfolge schon feiern können oder besondere Fuck-Ups, wo es plötzlich doch überhaupt nicht lief?
Ja.
Fährst du wahrscheinlich öfter mal, ne?
Absolut. Also die Standardvorgehensweise ist natürlich, erstmal Windfinder gucken, gibt es überhaupt Wind? Dann guckt man bei Surf Forecast. Energie im Wasser, dann guckt man nochmal bei FCOO, das ist der dänische Wetter-Forecast-Dienst, dann berät man sich mit seinen Kumpels, dann redet man sich das schön, fährt hin und ist total enttäuscht und geht aber trotzdem surfen. Das ist eigentlich die Standardvorgehensweise, würde ich hier sagen. Nee, natürlich, man fährt manchmal los und denkt, das wird episch und aus irgendeinem Grund kommt da gar nichts an. Das ist gerne bei dem Spot, wo wir waren, oft so. Oder ist es tatsächlich so viel Wind auf Land, dass das eigentlich nicht mehr surfbar ist, ne? Wo man dann auch rauspaddelt und die Strömung da auch echt nicht zu verachten ist, vor allen Dingen auf der linken Seite. Das ist das kann schon lebensgefährlich sein. Muss man sich mal nichts vormachen, ne? Und der Sport wird ab dem Zeitpunkt gefährlich, wo man sich selbst überschätzt.
Ja, aber Strömung ist eh ein großer Punkt an Nord- und Ostsee. Also es kennen viele Leute, die sagen, wenn man ist nur Spanien, irgendwelche geilen Buchten oder sowas gesurft ist, da gibt's auch Strömung, aber nicht diese Strömung, dass du so reingehst und dich ballert's einfach direkt mal 50 Meter den Strand einfach nur entlang, so boom.
Also du hast manchmal Strömung, da machst du 300 Meter in der Minute.
Ja, ja, locker.
Also ohne Witz, das geht. Und wenn du da nicht die nötige Paddelpower hast, so hoff einfach, dass du irgendwann wieder an Land kommst. Oder wenn du denn Seebrücken, Molen, was auch immer hast im Wasser, dass du da reingedrückt wirst, ne, dann hört der Spaß halt auch auf. Ne? Das ist dann halt nicht witzig. Kenn deine Limits und nicht zu übermütig sein. Das ist halt auch Teil der Wahrheit. Ne? Und also, Kitesurfer sieht man oft, dass die irgendwie in wahrscheinlich schreien jetzt alle Kitesurfer auf, aber das sieht man öfter, dass ein Kitesurfer irgendwo in eine Seebrücke reinnagelt oder in eine Mole reinfährt oder tatsächlich auch Zusammenstöße mit anderen hat, weil die einfach wahrscheinlich so in ihrem eigenen Stoke und Rausch drin sind, dass die Gefahren einfach ausgeblendet werden. Aber ja, natürlich hast du das auch. Das kam auch schon vor, dass Leute in unserem bekannten Nordseesport irgendwie in den Pier reingefahren sind, reingesogen wurden oder. Ne? Das ist halt auch Teil der Wahrheit, ja.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade bei Kitesurfern richtig großer Faktor ist, nur weil man ja einfach irgendwo dann ein Geschwindigkeitsrausch noch dabei ist und was weiß ich was, ne? Dass man da, aber tatsächlich auch ein guter Punkt, weil das irgendwie auch sehr wenig, sehr selten mal irgendwo erwähnt wird.
Ja, ne? Natürlich. Du siehst die Leute auch vor der Ventura irgendwie El Corti oder die weiße Welle runterballern mit dem Softie, das ist alles total witzig und spaßig, aber schlag mal auf einem schönen Muschelriff auf, weißt du, das ist dann halt auch echt nicht mehr so witzig. Also ich so die Urlaubstattoos, die habe ich auch auf dem Rücken, ne? Das ist so.
Ja, genau. Ja, Fabi, dann hatten wir auch ein Stück weit Glück.
Wir hatten, würde ich sagen.
Ihr hattet super Bedingungen, das war easy going.
Ich wollte sagen, also das war eine safe Nummer, einfach nur vom Windforecast her schon. Also da konnte man blind hinfahren, muss ich sagen. Also da wäre ich absolut blind. Da wäre ich selbst von Augsburg für einen Tag hochgefahren bei dem Windforecast, den wir hatten.
Du Umweltsau.
Aber da nochmal zum Thema Forecast, das haben wir so ein bisschen überspult, weil wir, wir hatten in der letzten Folge gesagt, dass wir halt so suchen, so Offshore und so weiter, Offshore an der Ost- und Nordsee.
Das ist hier nicht so das Thema. Das ist hier auf keinen Fall das Thema. Also ich meine, im Vergleich zum richtigen Atlantik oder zum Pazifik ist die Ostsee nun mal echt eine ziemlich flache Pfütze.
Ja, deswegen suchen wir eigentlich maximal einen Onshore. Also tatsächlich.
Absolut. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Vielleicht piepst du es nachher aus. Ich weiß keine Ahnung. Müssen wir sehen. Aber ich sag mal, ab 14 Knoten Onshore kannst du davon ausgehen, dass irgendwo eine Welle entsteht. Das ist das unterste Limit irgendwie.
Aber zu viel geht auch wieder, sagst du, ne? Bitte? Das ist auch zu doll. Zu viel geht auch wieder, sagst du. Das ist dann so doll, bläst es gar nichts mehr.
Wenn es nachher über 30 geht, über 30 Knoten, dann ist das in den meisten Spots an der Ostsee schwierig.
Wobei, dann ist halt das Geile, dann ist oft so viel Swell in der Ostsee, dass sich die Wellen an irgendwelche windgeschützteren Spots sogar hindrücken und dann wird's spannend.
Ja, wir müssen ja gucken, also die richtige Dünung, diesen Grundswell, den wir eigentlich alle verfolgen auf der ganzen Welt, den hast du auf der Ostsee fast nie. Also in der Nordsee ist der schon sehr, sehr selten, aber in der Ostsee ist es immer Windswell. Da muss man sich nicht, also ohne, ich habe das, glaube ich, in der Ostsee, wenn du jetzt wirklich exponierte Spots hast, die viel, viel Wasserfläche haben zu einem offenen Meer. Also ich rede da jetzt nicht von der Kieler Bucht oder so oder von der Lübecker Bucht. Ohne Wind, dass da eine Welle ankommt, also da gab es bestimmt mal, aber ich könnte mich jetzt an keinen Tag erinnern, wo ich sage, geil, das lief.
Ich hatte es einmal an der Nordsee, deutsche
Nordsee. In der Nordsee gibt es das. Dann hast du einen Sturm über irgendwie von Dänemark oder Norwegen, was denn runterdrückt. Das kann passieren, aber für richtig offen haben wir halt, ist England im Weg, muss man sich auch nichts vormachen.
Ja, aber der Nordsee kann auch mal was reinrutschen, ne? Durch den
Das kommt jetzt
kleinen
von Norden,
Kanal, der besteht da.
Also müssen wir England fluten.
Sprengen!
Ja, Mann. England wegschieben, weiter aufs offene Meer raus. Und den Tunnel verlängern.
Eigentlich finde ich England gar nicht so schlecht.
Ja, ich mag auch das englische Bier ganz gerne eigentlich, muss ich sagen. Das lassen wir,
Alles andere schmeckt mir nicht. Also.
Oh doch, ey, diese ganzen Ales da. Ich hab mich da in vielen England-Aufenthalten gut durchgesoffen, auf jeden Fall. Ja.
Bier, ja, wir stellen immer wieder fest, Bier ist ein wichtiges Thema hier im Podcast.
Ja, ich habe das mit Trinken vor ein paar Jahren eingestellt. Das tut mir persönlich besser.
Da bin ich eigentlich ganz bei dir, aber also gerade in letzter Zeit hier, also mit viel Dachbodenarbeit, habe ich öfter mal ein Feierabendbierchen und so ein, zwei. Und dann so ein Ale ist dann echt ganz geil.
Ja, das darf ja auch rituell sein, ne? Das ist ja nun mal auch irgendwie, das ist dann der Abschluss der getanen Arbeit, ist ja auch eine feine Sache.
Rituell, das ist schön.
Ja, also auf jeden Fall interessante Sache, was man da was man da oben an der deutschen Küste trotzdem finden kann. Ne? Halt wirklich, ich bin da immer noch frustriert drüber, dass ich so aufgewachsen bin in dem Gedanken, dass da gar nichts geht. Und dementsprechend wenig war meine Surfzeit über lange Jahre in der Jugend irgendwo. Sehr schade.
Aber was man vielleicht noch ansprechen kann, ist die Boardauswahl.
Ja.
Ja, wir zwei sind da speziell, aber...
Ja, das heißt, wir sind speziell, das ist ein Thema. Also ich glaube, du meinst uns beide, ja?
Ja, weil wir, glaube ich, einen ähnlichen Boardgeschmack haben. Aber grundsätzlich, also was würdest du sagen, vor allem ist an der Ostsee, viele Leute interessieren bestimmt, kann ich damit beim Shortboard surfen?
Na klar, kannst du einen Button-Turn machen und dann schön über die Lippe weg. Das ist super. Nein, also es gibt wirklich sehr, sehr gute Shortboarder, auch in der Ostsee, keine Frage. Aber ich würde sagen, wenn du der durchschnittsdeutsche Surfer bist, der alle paar Wochen mal ins Wasser kommt, weil irgendwie Arbeit oder das Wochenende so liegt, dass gerade irgendwie was ankommt, dann macht ein Shortboard, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, also für die Wellenausbeute und die Länge der Fahrten. Ich fahre hier kein Shortboard mehr, das mache ich nicht mehr, das ist alles Quatsch. Für mich persönlich. Ich liebe Longboards, das habe ich irgendwie vor 10 Jahren für mich entdeckt und das ist Länge läuft, muss man auch sagen, weil die Wellen haben halt auch nicht immer so viel Power, dass man mit zwei Schlägen zack drauf ist. Das ist nun mal auch so, man muss sich da manchmal auch reinarbeiten. Und ansonsten, dieser Midlength-Hype, der ist schon berechtigt, also vor allen Dingen auch für die Ostsee, würde ich absolut unterschreiben. Bisschen mehr Volumen unter der Brust und dann kann man sich da gut in die Wellen reinpaddeln. Das funktioniert schon.
Ja, muss ich zugeben, das ist auch genau meine Meinung dazu. Also ich hatte ja ganz verschiedene Boards dabei und ich bin aber eigentlich am liebsten auch, ich hatte so ein 7-2er, dass ich die meiste
das
Zeit...
Das mit dem Diamond Tail?
Ja, genau. Also
sehr schönes Brett.
Das ist, habe ich meines Erachtens war das perfekte Brett. Und dann habe ich ja an einem Tag habe ich noch so mein 5-6er Mini Simmons, das aber über 50 Liter Volumen hat, muss man sagen.
Das ist so geil. Wenn du das mal serienreif hast, lass mal drüber sprechen. Da hab ich Bock drauf. Einfach nur, weil das so ein bekloppes Brett ist.
Ja, übel. Ey, und ich muss sagen, das Brett, das lief krank. Das lief krass. Ja. Also das war eine Rakete dort.
Ja, aber da sind wir wieder, ich weiß nicht, was du wiegst.
Ich wieg 80.
80?
Mhm.
Ja, guck mal. Also für mich wäre so immer die Faustformel für die Ostsee, das hat für mich immer gut funktioniert, ungefähr die Hälfte meines eigenen Körpergewichts an Volumen, wenn man sich auf Volumen festlegen will. Inzwischen ist mir Volumen egal, weil ich weiß, welche Shapes ich fahren kann, ich weiß, was ich so ungefähr an Dimensionen brauche und ich sehe, ob ein Brett für mich funktioniert, an welchem Spot auch immer. Aber ja, wenn man jetzt der Unerfahrene ist und nicht den großen Sprinter oder VW-Bus hat und da nicht ein 10er Glider reinpasst und man sich was kaufen will, also ich würde mal, guter Anhaltspunkt ist die Hälfte des Körpergewichts an Volumen. Das ist auf jeden Fall was hier in Norddeutschland immer für eine Wellenausbreite sorgt. Man kann sich natürlich verkleinern, geht immer. Und wie gesagt, es gibt auch richtig gute Leute, die mit so einem 5-8er mit, weiß ich nicht, 32 Litern hier echt abliefern. Das gibt's auch, klar. Aber das ist nicht die Mehrheit.
Ja, würde ich auch sagen. Benny, was ist deine Erfahrung?
Ich fühlte mich mit meinem Alltime Malibu 7.6er wieder super aufgestellt, auf jeden Fall. Das ist halt so ein Universal-Shape, ne? Da kannst du eigentlich in fast allen Bedingungen irgendwo noch was mitmachen. Und das ist für mich auch genau richtig, ne? Ich habe ein kleineres dabei gehabt, hab's aber gar nicht rausgeholt, weil ich dachte, ach komm, ich kam jetzt ganz gut zurecht für die halbe Stunde Session, brauche ich jetzt nichts probieren, bleibe ich einfach bei meinem, wo ich weiß, dass es läuft. Und das hat sich für mich wieder als richtig rausgestellt.
Genau, das Ding, was ich, das hattet ihr in eurer Ostsee-Folge, hattet ihr das besprochen, das nannte Fabi, glaube ich, so ein verrücktes Single-Finding. das ist auch meine All-Time-Waffe. Ne? Das ist auch ein 7.6er, so ein Double-Ender mit einer Single-Fin, da kann ich noch ein paar Bonsas ranschrauben, die habe ich mir mal extra dafür dann anfertigen lassen. Das funktioniert immer. Das funktioniert bei kopfhohen Wellen, das funktioniert bei kniehohen Wellen. Das Ding paddelt sich gut und kommt raus. Das ist halt, ist eine lange Suche nach dem Brett, was sich für einen am besten anfühlt. Also das ist ein Brett, das ist ein One-Quiver-Board, damit könnte ich in Urlaub fahren und wäre immer glücklich. Aber das ist auch dem geschuldet, dass man Longboard nicht überall mit hinnehmen kann, ist nun mal auch so.
Ja, man, faltbares Longboard, mein Traum.
Ach, das wäre geil, ne? Das wäre geil. Und dann, dass du noch ein bisschen flexst.
Nee,
die Ingenieure, wo seid ihr?
Du, ich habe mein Maschinenbaustudium abbrochen, erfolgreich, von dem her war es das mit dem faltbaren Longboard.
Ja, toll, Fall.
Nee, aber worauf ich raus wollte, man kann, glaube ich, echt unge...
Tja, einfach nochmal für den Fall, dass du jetzt total angefixt bist und die Ostsee oder die Nordsee surfen willst, aber irgendwie meinst, du hast nicht das richtige Brett oder könntest ein neues gebrauchen? Melde dich doch gerne beim Fabi und seiner Surfboard-Marke Time Machine. Der Bengel würde sich mega freuen, dir dein eigenes Board nach deinen Vorstellungen zu bauen, beziehungsweise er berät dich auch gerne. Mittlerweile hat er schon hier ein Surfboard über den Podcast abgesetzt und einen Menschen sehr glücklich gemacht damit, wie ich schon gehört habe. Und wenn du noch nicht ganz sicher bist, was du benötigst, dann wende dich gerne an ihn. Du kannst auch gerne mal in unsere vorangegangenen Podcast-Folgen zum Thema richtige Board-Shapes, richtige Glassing, Eco-Surfboard und was wir alles so besprochen haben, reinhören. Da findest du eine Menge interessante Infos, auch darüber, wie Fabi so arbeitet. Kann ich nur empfehlen, du unterstützt Fabi auf jeden Fall dabei und mich gleichzeitig auch mit, denn ich freue mich natürlich sehr über seine Expertise in diesem Podcast. Wie kannst du uns noch unterstützen? Naja, zum einen könntest du einfach mal eine Rezension bei Apple Podcast schreiben oder 5 Sterne bei Spotify hinterlassen, ein Abo anklicken und immer fleißig hören. Allein das bringt uns schon voran. Generell ist dein Feedback sehr erwünscht für uns, auch um einfach daraus neue Folgen zu generieren, zu hören, was unsere HörerInnen denn eigentlich bewegt und was sie wirklich interessiert. Und vielleicht bist du ja sogar jemand, der selber Lust hat, ein bisschen was zu erzählen. Für diesen Fall möchte ich dir gerne meine Sommerpause anbieten, dich ein bisschen in Szene zu setzen. Stichwort Podcast Takeover habe ich in einem anderen Podcast von gehört. Ich möchte dich gerne einladen, selber eine Podcast-Folge zu gestalten, zu einem Thema deiner Wahl, vielleicht auch ein Interview zu führen mit jemandem. Und ich würde es mir einmal kurz drüber hören und es dann gerne hier im Podcast ausstrahlen. Damit würdest du quasi allen HörerInnen hier einen Gefallen tun, indem du die Sommerpause mit Leben fühlst und mit Content fühlst. Meld dich gern bei mir, wenn du daran Interesse hast. Ich würde dich da auch bei unterstützen. Wir könnten gerne vorher ein bisschen sprechen, wie du das richtig angehst. Ich könnte dir ein Mikro zur Verfügung stellen und ab die Post. Los geht's. Details findest du in den Shownotes. Schau einfach mal rein. Auch in den Shownotes natürlich der Link zum Instagram-Profil und zur Website von Markus von Freaks of Fashion, der auch diese Woche wieder schnell ein kleines Sturm an der Ostsee-Surfbildchen gezaubert hat. Danke, Markus. Checkt auch seine Details, gibt's immer viel zu sehen. und auch käuflich coole Dinge zu erwerben. Ach ja, und für alle, die dann doch noch ein bisschen Spot-Informationen brauchen, ich habe auch die Stormrider-Guides zu entsprechenden Regionen nochmal in Shownotes verlinkt, mit einem Partnerlink versehen. Wenn du also eins von diesen Büchern auf Thalia kaufst, über meinen Link unterstützt du ebenfalls den Podcast.
Nee, aber man kann, glaube ich, echt ungefähr alles surfen irgendwie an der Ostsee sogar auch. Also man kann echt bis großen Wellen erwarten. Darauf wollte ich ein bisschen raus. Also ich hatte Tage schon an der Ostsee, da war es kurz vor Kopf hoch, muss ich sagen. Also
absolut, absolut.
Vielleicht war es Kopf hoch am ersten Peak so, aber ich sag mal, die Welle hat echt mal für einen kurzen Moment ein halbwegs fast kopfhohes Face halten können, sagen wir mal so.
Ja, also die Referenzen dafür sind auf jeden Fall auf Instagram zu finden. Also der Orthographie oder auch der Cold Waves, das sind Ostseefotografen. Ne? Die machen wunderbare, wunderschöne Aufnahmen. Und da sieht man, was in der Ostsee geht. Ne? Das ist
oder auch die Jungs von Binsurfen. Von Binsurfen, der Film ist anfangs auch eine ziemlich gute Ostsee-Passage zum Beispiel drin. Wie hieß denn dieser Film? Von den Headache?
Headache, ja.
Sieht man, was möglich ist. Also auf jeden Fall, die haben da gezeigt, was möglich ist im Norden, aber
also ich glaube, einer der besten Surftage in der Ostsee war der Tag nach Sturm Christian. Das ist auch schon 10 Jahre her oder so. Ich weiß nicht.
Die obligatorischen 10 Jahre, die immer alles her sind.
Ja, in Erinnerung wird es auch immer ein Fuß mehr, ne? Ist so. Aber ich weiß gar nicht, wann Sturm Christian war. Das war 16, 17, irgendwie so. Und der Tag danach, das war, also da bin ich an einem Spot rein, da gibt's keine Wellen eigentlich. Und das war Bombe. Und ich habe dann danach noch eine Stunde später irgendwie auf Instagram oder so Fotos gesehen, wo ich, Hammer, das war das? Beeindruckend.
Die Tage gibt's im Norden. Also ich habe da eine coole Anekdote an die Nordsee sogar. Da war ich in Dänemark und ich wurde da hochgezitiert quasi schon. Und da war dieser berühmte 20 Sekunden Swell oder der angeblich sogar mehr hatte. Fuck. Gott. Sowas hätte ich niemals vom Norden erwartet. Vor allem, ich finde, Dänemark ist so nah wie an Deutschland. Da ging bestimmt in Deutschland auch einiges. Also da waren die deutschen Spots bestimmt auch on.
War das der 6. Dezember? War das im Dezember mal? Ich glaube, das war damals der 6. Dezember.
Ich würde sagen 6. November.
Oder November?
Ich glaube, ich war im November dort. Ich wurde auf jeden Fall hochzitiert von meinem Lieblings-Surfshop-Besitzer. aus dem Norden auf jeden Fall.
Grüße, was würde meinen?
Nee, auf jeden Fall viel zu krass. Also da habe ich mal gesehen, was der Norden drauf hat, was wir alle unterschätzen. Aber was ich irgendwie auch schön finde, weil er zeigt es dann zu oft, deswegen gehen viele frustriert heim.
Absolut. Ey, ohne Witz, ich bin etliche Male zu unserem gemeinsamen Bekannten an den Spot gefahren und es ging nichts. Oder man ist an der falschen Stelle hin, zur falschen Zeit. Die Nordsee ist nochmal ganz speziell, was Surfen angeht. Man muss halt wissen, wann und wo. Also abgesehen von Sylt, so, da bin ich auch mal hingefahren mit dem Zug. Und dann gehst du der Brandenburger Strand gerade vor, aus dem Bahnhof fällst du raus und ziehst dich frierend am Strand um. Aber ja, die Nordsee, vor allem das Festland oder halt auch hoch nach Dänemark, das ist so toll manchmal, was du da, dafür brauche ich nicht nach Portugal fahren.
Ja, das ist genau das. Also, das will ich auch echt so manchmal, manche Leute können das gar nicht glauben und man soll echt mal manchmal über seinen Tellerrand einfach rausgehen und einfach auch mal an Spots vielleicht Wellen suchen oder erwarten, wo man vielleicht absolut das gar nicht vermutet. Also, ich war vor ein paar Tagen an einem fucking See hier in Bayern surfen, einfach nur weil Sturm war und ich hatte eigentlich, der Spot hat Potenzial auf jeden Fall, da waren clean Lines.
Aber es war ein sehr kurzer Ritt, ich habe das Video gesehen.
Ja, genau.
Aber nichtsdestotrotz, es war ein See, verdammt.
Ja, deswegen meinte ich also, das ist ein See, da sehe ich ans andere Ufer und da ist Wind möglich, dass ich eine surfbare Welle finde. Warum soll das nicht in jedem fucking Binnenmeer möglich sein? Also,
ist ja, absolut
logisch.
Also man muss zur Wellenqualität sagen, auch wenn jetzt die Ostsee auch mal kopfhohe Wellen produzieren kann, das ist nicht die Regel, würde ich sagen. Und du hast die Welle an sich krisselt im Prinzip runter, ne? Das ist, die ist nicht steil, du wirst auch in der Regel nicht gebarrelt, das kann auch mal passieren an manchen Spots, aber das ist nicht die Regel, ne? Also wir reden, der Standard Ostsee-Surftag, reden wir von hüfthohen Wellen, vielleicht bis schulterhoch. So, denn es ist windig, es ist graues Wetter und es darf auch oft kalt sein. Also im Sommer hast du, wir hatten auch schon Shortboard-Sessions an dem Spot, wo wir waren.
Boardshort-Session.
Boardshorts, yeah, nicht Shortboards. Yeah. Entschuldigung, ich komme aus dem Nachtdienst. schneid das raus. Boardshort-Sessions. Ah, was ein Zungenbrecher, verdammt. Ja. Ja, sag das mal 10-mal hintereinander.
Boardshort-Sessions. Okay.
genau, aber ja, also, es ist halt nicht Malibu. Das kann man halt auch dazu sagen. Und wenn du es dir anguckst, ich habe hier den guten Stormrider, Surfguide.
Ah, jawohl.
Jawohl.
Ich weiß nicht, Benni, du sagtest, in deiner Ausgabe ist nur Pelzerhaken aufgeführt.
Nur Pelzerhaken in der Lübecker Bucht, ja.
Ja, pass mal auf. Ich, 42, ich weiß gar nicht, welche Ausgabe das jetzt hier ist. Was haben wir denn hier? Hier haben wir, der Pelzerhaken ist auf Platz 1. Dann haben wir, ich meine, das ist frei verkäuflich, oder?
Ja, Drop Rose.
Muss eine ältere Ausgabe sein. Weißenhäuser Strand, Hohwachter Bucht und Dump 2000. Ich glaube, Dump heißt nicht mehr Dump 2000 seit 2000.
Okay. Ich glaube, Weißenhäuser Strand, nee, das steht bei mir auch nicht drin. Nee, da war ich sogar schon mal.
Dump 2000, Alter, das klingt wie so ein Roboter.
Das ist geil. Ja,
das könnte so eine Maschine sein, die Wellenmaschine Dump 2000.
Von Skynet.
Und Robocop passt am Strand auf. Passt auch ungefähr zeitlich dann.
Absolut. Ja, Nordsee, was haben wir denn da? Ja, das ist eigentlich, ja, eigentlich ist das, ja, tatsächlich für die Nordsee wird hier nur Sylt aufgeführt, ja.
Das ist ja krass, dass die Ostsee eigentlich mehr Spots hat, obwohl die Nordsee eigentlich mehr Spots hat.
Nee, also in der Nordsee haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Achso, nee, ach, der 12 allein auf Sylt werden aufgezählt.
So viele Strände gibt es doch gar nicht auf den kleinen Sandhaufen.
Ja, ich weiß das auch nicht. Ja, wobei 40 Kilometer Küste. Und dann ist natürlich hier der Eisbach noch mit dabei, Borkum und Norderney.
Ja, Norderney könnte vielleicht bei mir auch. Dann müsste ich nochmal nachprüfen.
War ich auch schon surfen.
Da hab ich mal was läuten gehört.
Ja, Norderney. Aber Norderney, muss ich sagen, jetzt haben wir den Spot eh schon gedroppt, hat mir damals Spaß gemacht zu surfen. Und ich hatte das Gefühl, dass da so ein leichter Groundswell im Winter sogar ab und zu durchkam. Ich habe mich da mal eine Weile eingesperrt über Corona und habe mich da verschanzt drauf.
Ja, das ist ja, macht ja auch Sinn, ne? Du musst halt, brauchst halt einen Sturm draußen auf dem Wasser im Optimalfall und ein bisschen Wind, der die Wellen praktisch aufbaut, ne? Der die dann an Land trägt. Und dann kannst du da Glück haben. Und dann an der Nordsee kannst du auch kommen manchmal auch Wellen an, wenn es windstill ist, ne? Das sind dann halt die richtig schönen Tage. Dann fühlst du richtig mal die pure Energie der Welle.
Ja, das hatte ich auf meiner Lieblings-Nordsee-Halbinsel schon mal.
Naja, ne, ja. Generell halt, man muss da einfach noch mehr ausprobieren. Ne? Wenn du an den Ozean fährst, dann hast du mehr oder weniger eine Garantie irgendwo, ne? Aber auch nicht. Also, und an der Ostsee, Nordsee halt einfach einen Urlaub da verbringen und immer gucken. Ne?
Absolut. Und vor allen Dingen vielleicht auch mal ein bisschen antizyklisch. Ne? Also das sagte hier. Bei Don Winslow war das auch schon so. Da hat, ich weiß nicht, kennt ihr den Roman Pacific Private?
Nee, ich lese
da
nicht.
Da sagt der Haupt, das ist auch in Kalifornien so ein surfender Detektiv, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Mhm. Und er sagt auch immer, der August ist scheiße, da gibt es keine Wellen. Und das stimmt für den Norden auch sehr, sehr oft. Der August ist scheiße.
Also da habe ich eine krasse Geschichte zu. Am Atlantik geht immer irgendwas. Ich war mal 3,5 fucking Wochen. So, ich habe mich zwischen Frankreich und Baskenland aufgehalten. Auch mit dem lieben Jonas mal wieder. Und ich weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war. Und wir hatten dann 3,5 Wochen, hatte ich ganze 2 fucking Surftage. Und ihr wisst, ich surf alles, was schwabbelt. Heißt, ansonsten war einfach echt Badewanne. Wir sind alles abgefahren. So, wir waren in Chago, was ein absoluter Wellenmagnet ist und ein Spot, um den man keinen Hehl machen musste. Wir waren Bilbao Sopelana, was ein absoluter Wellenmagnet ist. Nichts. Nicht mal irgendwas hat sich bewegt. Man konnte nicht mal ins Sand reinrutschen. Sowas habe ich noch nie erlebt, hey.
2019 war ich im November in Marokko, in Tagazout. Oh, ja. Ein Tag, ein Surftag. Einer.
Okay, bei mir war 2020.
Mir ging es in Südfrankreich auch mal so. War auch im Sommer zwar, gut, aber war auch 2 Wochen in der Elternzeit damals und es war so wenig. Also vielleicht 2 Tage, wo es echt halbwegs vernünftig war und sonst so mini, das ist auch schon wieder nicht mehr nennenswert.
Ja, das ist halt auch das Spiel, ne? Das ist das Spiel. Das ist
Natursport.
Das gehört mit dazu. Bitte?
Natursport,
absolut. Und ansonsten können wir immer noch in diese Wavepools irgendwo einchecken, wenn, dann hast du eine Wellengarantie und ich weiß nicht, dann legst du 250 Euro am Tag auf den Tisch für 2 Stunden Surfen.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob macht bestimmt auch Spaß, aber
ach man, man kann doch immer das Beste draus machen. Auch ich war an der Ostsee auch schon, da waren keine Wellen, dann bin ich halt skaten gegangen oder hab mich mit Kumpels in den Bus gesetzt und hab mich betrunken, keine Ahnung. Also, aber an einem Abend eine ganze. Ja, weißt du, dann spielen wir an einem Abend den ganzen Kniffelblock durch, so, keine Ahnung.
Ja, genau. Alternativ, man kann ja trotzdem ins Wasser, man kann schwimmen, man kann tauchen gehen, wenn man das kann, oder was weiß ich, man kann sich ein Kanu mieten oder ein Tretboot, ja. Oder geh raus, mach was, und wenn du surfen willst, guck dir den Wetterbericht an, guck dir die Wind- und Wetterkarten an, guck dir Google Maps an, wo haben wir große Wasserflächen, wo viel Wasser bewegt werden kann. Wo kann sich vielleicht was um eine Ecke rumschälen, wenn es denn doch zu stürmisch ist. Und das Go-To ist dann das Surftagebuch. Ich schreibe mir da auf, wenn wirklich was gut lief an einem guten Spot, das, was du online machst bei Google Maps oder Apple Maps oder was mache ich handschriftlich, schreibe mir das auf und mit welchem Brett ich drin war, zu welcher Zeit, wann war High Tide, wann war Low Tide, wie viel Wind, aus welcher Richtung. Und da kann ich immer wieder drin rumblättern und bin wieder in meinen Gedanken an dem Surftag und weiß noch genau, welche Wellen ich wie gesurft bin.
Ah, und mein neuestes Hobby an Flat Days ist, ich nehme mein Longboard, paddel raus und gehe angeln von meinem Longboard aus. Das ist auch irgendwas mit Surfboard. Ja. In Frankreich darf man zudem ohne Angelschein angeln am Atlantik. Und in Dänemark kann man den kaufen. Da habe ich mir den gekauft. Ich habe einen dänischen Angelschein.
In Dänemark kostet das eben 25 Euro für die Gemeinde oder so. Ne?
Ja, ja.
In Cornwall waren wir immer Cliffdiving machen. Dann da war der ganze Juni auch flat, als ich da war. Irgendwie einen Monat fast komplett runter. Dann war nur auf irgendwelchen Felsen rumgeklettert und runtergesprungen in irgendwelche Höhlen rein. Weil die beiden Freaks, mit denen ich da unterwegs war, die waren da total drauf und auch geil. Also ja, schnorcheln, man kann immer viel machen. Ne? Man darf nicht verzweifelt sein, wenn es mal nicht geht. Das gehört zum Sport. Trotzdem
die
mal einmal.
Die Freaks waren total drauf, das klingt falsch.
Wir schweifen total ab.
Stimmt, ja. Nochmal zum Punkt, so ganz norddeutsch, jetzt Heiko nochmal Buddha bei die Fische. wie oft fährst du denn los? Und wie oft ist es tatsächlich so ein Durchschnitt, sage ich mal, dass du ins Wasser kommst bei Bedingungen, die dich einigermaßen befriedigen? Im Winter vielleicht und im Sommer.
Also ich würde sagen, im ganzen Jahr komme ich hier in Norddeutschland, nur in Norddeutschland, auf 60 bis 80 Surftage.
Das klingt doch schon anständig.
Das schaffe ich hier am Bodensee.
Ja, also so zwei, manchmal dreimal die Woche, das kommt natürlich, verteilt sich ein bisschen. Wie gesagt, der August ist oft sehr, sehr flat. Da wird das nichts. Jetzt hatte ich arbeits- und krankheitsbedingt 2 Wochen Pause. Samstag gehe ich ins Wasser, das ist schon fest. aber ja, also einmal die Woche ist auf jeden Fall drin, zweimal die Woche. Und wenn du manchmal hast du auch 3 Tage in Folge, ne? Und dann hast du wieder eine Woche nichts. Aber und zwischen 60 und 80 Surftage, wenn du zeitlich flexibel bist, ist absolut realistisch. Mhm. Ich kenne auch Leute, die kommen über 100. Mhm. Aber die wohnen dann halt auch 2 Minuten vom Spot weg.
Ja, fein, fein. Und so in deinem
ja, ich habe halt den großen Vorteil, dass ich relativ zentral wohne. Und wenn jetzt die Ostsee läuft, dann fahre ich an die Ostsee. Läuft die Nordsee, fahre ich an die Nordsee. Das ist wirklich ein sehr großer Luxus. Ich kenne Leute, die an der Nordsee wohnen, die fahren nie an die Ostsee. Ich kenne Leute, die wohnen an der Ostsee, die fahren nie an die Nordsee.
Das ist so. Die Lage. Und wie sieht es so in deinem Umfeld aus? Hast du da eine kleine Crew zusammen, mit denen du dann fährst? Oder halt auch familiär bei dir? Du bist ja auch schon Papa, wie ich es rausgehört habe. Hast du da schon irgendwie die Saat gelegt?
Nein, ich bin kein Papa. Nee. Ich habe keine Kinder und tatsächlich, ich glaube, Surfen ist auch mit ein Grund und das Leben, was ich mir mit meiner Frau aufgebaut habe, dass wir uns gegen Kinder entschieden haben, weil wir eigentlich sehr zufrieden sind, so wie es ist. Aber ja, in meinem Umfeld, also meine Frau, die hat früher auch gesurft, die hat das irgendwann den Spaß dran verloren, das ist auch okay, dafür geht die tauchen, also da begleite ich sie, aber also sie ist so eine gute Taucherin, das ist wirklich beeindruckend, da bin ich irgendwann nur mal annähernd an sie rankommen, dann wäre das schon gut. Aber auf jeden Fall auch eine Wasserverbundenheit. Und dann habe ich so meine Kumpels, wir sind da so in unserer WhatsApp-Gruppe sind wir so 6 Leute bei Longboard Nord. Das ist so auf Instagram, da poste ich ab und zu mal ein paar Sachen. Das sind dann so wir, wenn wir surfen gehen. Genau, und da sind wir dann bei 6 feste Leute und dann kommen und gehen immer mal welche und an den Spots kennt man dann halt auch so die Leute. Ne? Wir sind eigentlich immer dieselben Leute im Wasser.
Ja, gut, okay.
Das macht, aber ich gehe auch alleine. Ja. Das ist mir, also wenn das halt zeitlich bei anderen Leuten nicht passt, bei mir schon, dann beiß ich halt in den sauren Apfel. Aber tatsächlich habe ich da auch eine Entwicklung durchgemacht und inzwischen surfe ich mit Helm.
Respektabel.
Ja. Macht Sinn. Ja, ich sag mal,
weil Brett am Kopf ist halt auch.
Auf jeden Fall, ja. Ich sag mal, da hast du surferisch auf jeden Fall richtig gemacht, wenn du dich gegen Kinder entschieden hast. Obwohl ich jetzt langsam an dem Punkt bin, dass ich der Surfkurs steht jetzt an, endlich im nächsten Sommer, und vielleicht sorgen meine Kinder dann endlich dafür, dass ich auch regelmäßig oft loskomme wieder.
Das ist der Masterplan, die Kinder zum Surfen überreden, dass die Kinder dann die Mama überreden, um surfen zu gehen.
Ganz genau.
Ja. Ja, aber das dauert halt dann auch irgendwie so 10 Jahre, bis das dann irgendwie surftechnisch auch cool wird, bis man die Kinder dann zwar. Und ich glaube, was schwierig ist, ist, man ist halt immer Papa und man ist auch immer Mama und man macht sich immer Sorgen. Mhm. Und naja, die Kinder sollen sich auch selber spüren und erfahren und die dann in manche Bedingungen einfach reinschicken lassen und dann halt auch irgendwann zu erkennen, okay, die wissen, was sie tun, aber trotzdem hat man, glaube ich, immer.
Das ist mit Sicherheit so, ja.
Und ich will nicht wissen, wie es ist, wenn das Kind sagt, okay, ich fliege jetzt nach Indonesien, gehe jetzt mal auf Barreljagd. Papa, wir sehen uns in 4 Wochen. Ja, mega.
Da steht ich würde nicht schlafen, wenn ich mitwollen würde.
Ja, gut, das kann man auch machen. Aber ich glaube, da hat dann nachher der 18-Jährige auch nicht. Oder die 18-Jährige.
Ja, schön. Wenn du jetzt gerade nicht Ostsee, Nordsee bist, bist du viel surferisch unterwegs anderswo, auch mit deiner Frau so im Punkto Tauchen irgendwo, dass ihr euch da Ziele aussucht, wo das kompatibel ist? Oder beschränkst du dich tatsächlich eher auf den Norden Deutschlands?
Ja, nee, also tatsächlich, also wir machen 2-mal im Jahr Urlaub und das geht meistens dahin, wo es ein bisschen wärmer ist und natürlich guckt man dann auch, dass man da auch ein bisschen surfen kann, also wir waren zusammen in Marokko, in Sri Lanka, auf den Kanaren, haben wir, glaube ich, auch fast alle Inseln durch. Wobei man dann auch da hinfährt und dann da auch wandern. Also man beschränkt sich da nicht nur auf Surfen, sondern man findet halt den Kompromiss. Dann waren wir letztes Jahr in Indonesien und da fahren wir tatsächlich jetzt in 30 Tagen wieder hin. und Thailand waren wir. Und das sind so die Kompromisse, die man denn, was heißt Kompromisse? Das ist ja Quatsch. Also das ist schon ziemlich cool alles. Und dann verbringt man halt mit Tauchen, mit Surfen, mit Wandern, mit leckere Sachen essen und einfach eine gute Zeit haben. Das Land und die Leute kennenlernen und ja.
Genau.
Und zwischendurch, wenn das dann halt mal kein Surfurlaub wird, weil man dann nach La Gomera fährt, um dort im Nebelwald zu wandern, was wunderschön ist, dann weiß ich, komme ich zurück und dann kann ich nach Dänemark hoch oder ich kann an die Nordsee oder an die Ostsee und habe da meine Surfzeit auf jeden Fall. Was ist das für Zeichen? Ich kenne das nicht. Das war ein Mittelfinger, ach so.
Ja. Das ist echt ein super guter Call mit dem, dass du dann halt irgendwo dann auch da bist. Das ist immer so, ich mache ja auch super gern andere Urlaube und möchte alles Mögliche sehen und sonst wohin. Und dann ist dann immer so, wenn ich das jetzt mache, dann ist so ein Jahr Pause fast schon irgendwo so gewesen manchmal. Ne? Und das ist natürlich ein Luxus, wenn man oben wohnt. Ja.
Genau. Und diesen Druck habe ich einfach nicht. Und ich kann mich darauf beschränken, dass ich mit dem Menschen, den ich am meisten liebe in meinem Leben, die beste Zeit haben kann. Und ob das mit Surfen ist oder ohne Surfen, ist halt ein ganz, ganz großer Luxus. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Ja, gebe ich dir recht.
Fabi, noch Fragen?
Jetzt bin ich überrumpelt.
Ja, das war jetzt ein bisschen
emotional. Ja, ich war gerade auch ganz emotional mit meinem Bier, weil es leer ist.
Ich wollte keinen Druck aufbauen, aber ansonsten komme ich noch kurz zu einer Standardfrage zum Abschluss.
Standardfrage finde ich gut. Ich weiß echt nichts mehr tatsächlich. Ich war halt selber schon sehr viel in Nord- und Ostsee. Vielleicht sind für mich deswegen ziemlich viele Fragen eh schon klar.
Also was auf jeden Fall ist, ich glaube, dass der regelmäßige Nord- und Ostsee-Surfer tatsächlich in guten Bedingungen der bessere Surfer ist.
Mhm.
Weil die Bedingungen schwierig sind. Wir reden hier von kurzen Perioden. Wir reden von manchmal total komischen Wellen, die aus allen Richtungen kommen. Es ist oft sehr schwer, eine klare Linie in der Welle zu finden. Und wenn du dann, keine Ahnung, nach Bali fährst und da glasklare, saubere Linien hast, die nach links wegbrechen, da lachst du dich. Also natürlich, ich will das gar nicht relativieren, aber ich sag mal, zu dem Durchschnittssurfer, der nicht so oft im Wasser ist, ist der Nord- und Ostsee-Surfer dem auf jeden Fall im Vorteil. Allein schon was Paddle-Power angeht, weil wir sprachen über die Strömung, die auch echt manchmal die Kotzer sein kann. Ne? Das ist Wahnsinn. Nur um auf Position zu bleiben, bist du sitzt da nicht auf dem Brett oftmals, sondern du bist am Paddeln. Und jeder kennt das Schulter-Impingement. Das wird halt auch nicht besser vom Nordsee-Surfer.
Ja, da gebe ich dir voll recht. Also ich war mal 3 oder 4 Monate am Stück in Dänemark. Und war dann das erste Mal wieder am Atlantik und dann dachte ich mir so, okay, ja, das ist ja chillig. Ich sehe direkt, wo der Peak ist. Ich gehe da hin, ich kann auf meinem Brett sitzen. Aber eine Kleinigkeit ist halt echt, was mir auffällt, ist gerade das Frankreich-Atlantik. Der Punch von der Welle ist halt anders. Wenn du dann einen Wipeout hast, in Dänemark, wenn du so einen Wipeout hast, da kannst du dich gefühlt in die Welle einfach reinstellen und dann dahinter wieder rauspaddeln und am Atlantik, dann hast du halt mal irgendwie 5 Sekunden Holddown oder keine Ahnung.
Ja, genau. Das ist nochmal ein Unterschied. Das ist nochmal ein Unterschied. Oder auch manchmal die Steilheit der Welle ist dann nochmal echt ein Unterschied. Wenn du mit einmal den ganz schnellen Pop-Up machen musst, weil der Beachbreak halt so schnell zumacht, klar. Das ist hier, wenn du das hier hast, dann gehst du ein bisschen kapeist, aber da hast du keinen Holddown, ne? Das ist ganz, ganz selten. Da hast du echt richtig Sturm und eigentlich Bedingungen, wo man vielleicht auch nicht unbedingt hier surfen gehen sollte, weil es dann halt auch echt tricky wird. Und wenn du dann nicht weißt, also ich meine, hier letztes Jahr hatten wir noch den großen Sturm, der die halbe Ostsee verwüstet hat. Da gab es dann auch einen Surfer, der ist in Eckernförde im Hafen raus. Der hätte sich auch fast umgebracht. Der wurde dann halt auch gerettet, ne? Mit volles Programm. Also das war ein teurer Surftrip für den. Da hätte er auch nach Indo fliegen können.
Aber Hafen ja. raus macht Spaß, das habe ich auch schon mal gemacht.
Ja. Aber das war halt ja noch die Ausnahme, ne? Weil das war einfach, ich meine, das war in den Nachrichten in ganz Deutschland, ne? Dass die Ostseeküste eigentlich komplett, und ihr habt ja die Reste noch gesehen, dass die haben ja immer noch nicht wieder alles hergestellt.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Das war schon übel für viele, viele Leute.
Die Wellenlänge Spotify Playlist.
Ja, Heiko, ich habe zuletzt immer noch bevor unserem Gespräch mal deine Insta-Stories gecheckt und gesehen, dass wir einen durchaus sehr ähnlichen Musikgeschmack haben. Da war eine Menge gute Punk-Hymnen auf jeden Fall am Start. Und da ist natürlich für mich umso schöner, dich mal nochmal zu fragen, ob du nicht noch zwei Songs in die Spotify-Playlist hinzufügen möchtest.
Ja. Ja, ich hatte drüber nachgedacht, weil ich habe diese Frage erwartet. Und ja, ich glaube, ich wäre tatsächlich bei der Powerliste ein bisschen mehr für eine härtere Gangart. Das wäre dann Lionheart, Born Feet First. Weil, ja, das ist irgendwie, das allein die Aussage Born Feet First passt irgendwie auch zum norddeutschen Surfer. Ja, und stimmt, ja. Für die Entspannung, weil ja, alter Punkrocker Joe Strummer und dann die Version vom Redemption Song von Bob Marley. Also, weil,
ja, Mann.
Ja, nice.
Das ist die Entspannung. Und geht halt nichts über The Clash, ne?
Stimmt, ja. Bin ich bei dir. Haben wir auch noch gar nicht drin, The Clash. Wundert mich fast schon, ja. Aber ja, dann haben wir jetzt zumindest schon mal den Leadsinger. Super.
Ja, den Johann.
Hell yeah!
Ja, cool. Ich würde mal...
Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen.
Ja, mit Sicherheit. Also so als Local da vor Ort ein paar Infos, ohne dass wir zu viel erzählt haben, würde ich denken, war auf jeden Fall spannend.
Ja.
Und
also die Spots, die wir jetzt genannt haben, die stehen im Storm Riders Guide. Der ist weltweit erhältlich. Ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Geheimnis. Ja. Wann und wie was läuft, das darf jeder selber rausfinden. Man darf auch, ich glaube, in jedem Surfshop wirst du irgendwie eine Aussage kriegen, wann, wo, was geht. Und ansonsten begebt euch alle selber auf die Suche und ihr werdet irgendwo eine Welle finden, so wie Fabi das so schön gesagt hat. Es ist fast alles surfbar.
Ja.
Und Länge läuft.
Länge läuft, also
pack diese
das spray ich auf meinen Kleider drauf, den ich mir gerade baue. Länge läuft.
Genau, das Ganze von Longboard Nord, den Instagram-Account verlinke ich natürlich gerne in den Shownotes, wer da noch ein bisschen gucken möchte, was so an der Ostsee oder in Norddeutschland oder auch so anderswo geht. Ja. Und in dem Sinne, vielen Dank, Heiko.
Ja, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feierabend.
Den wünsche ich auch.
Genau.
So Leute, ich bin endgültig jetzt mal on fire, mal die norddeutsche Waderkant mir anzuschauen. Bin gerade auf einem kleinen Search-Trip im Auto und fahre mal so ein paar Spots ab, die ich jetzt von gehört habe. Und einfach auch mal so um die Ecke, so zwischen die Buchten, ob da nicht irgendwas geht. Also, ich habe den Podcast-Murkel übrigens nochmal angeschrieben und mal nachgefragt, was das ist mit seinem Stormrider-Guide. Das kann ja nicht sein, dass da nichts drinsteht. Und er hat nochmal nachgeguckt, beziehungsweise hat da seine Aussage so ein Stück weit korrigiert. Er meint, er hat sich da falsch ausgedrückt. Er war früher halt unheimlich oft in der Lübecker Bucht zu Verwandtschaftsbesuch und da war immer nur Pelzerhaken eingezeichnet als Spot. Alles andere würde nicht funktionieren. Und das kam ihm komisch vor. Die anderen Spots, die erwähnten, wie Dump 2000 oder sowas, stehen bei ihm auch drin. Aber die waren halt dann schon zu weit weg in der Lübecker Bucht, um da vom Verwandtschaftsbesuch mit Eltern mal hinzufahren. Naja, ich wollte das hier mal klarstellen, damit der das nicht vergisst. Ist ja doch ein bisschen merkwürdig sonst. Falls von euch noch jemand Rückfragen an einen von den Jungs hat, einfach raus damit. Ich glaube, die freuen sich total. Ihr habt voll schnell geantwortet, der Freak, ey. Naja, Mitteilungsbedürfnis hier im Podcast, merkt man ja. Also, Empfehlung, guck in die Shownotes und kauf den Stormriders Guide. Ich hab jetzt hier vor mir den guten Guide und fahr mal so ein paar Spots ab. So, ich steige jetzt mal aus und guck mal, was da geht. Hört mal hier. Klingt doch noch Wellen, oder was? Ich schnapp mir mein Board und geh mal rein. Macht's gut. Yeah, Mann, ey, hab ich Bock, Alter. Uah.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.